Ich wünsche uns allen einen wunderschönen, guten und gesegneten Morgen. Und freue mich heute wieder mit euch das Wort Gottes zu studieren. Bevor wir zum heutigen Bibeltext kommen, noch mal einen kurzen Rückblick auf das, was wir die letzten Wochen gehört haben. Wir sind ja ganz am Anfang des Bibelbuches Taten, ja, wie es genau heißt, Acts, oder auch genauer ausgesprochen die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Und wir kennen das Buch unter dem Namen Apostelgeschichte. Immer kurz zur Erinnerung. Wir sind noch ganz am Anfang, erst im 4. Kapitel. Und was ist bislang geschehen? Zuerst ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Und was macht Petrus? Er hält seine allererste Predigt. Es ist die allererste Evangelisation. Und viele nehmen daraufhin die Botschaft an. Es ist ein Wunder, was da vorausgegangen ist, ein Sprachenreden in diversen eben Sprachen, die verständlich waren. Und die viele nahmen die Botschaft eben an und es entsteht die allererste christliche Gemeinde auf dieser Welt. Das müssen wir uns mal nochmal so in Erinnerung rufen. Es gab keine andere. Und dann passiert etwas am Tempeltor. Dort saß ein Gelähmter von Geburt an und der wurde eben geheilt durch Gott, durch Petrus und Johannes. Und zwar im Namen Jesu Christi. Und auch da wieder, was macht Petrus? Er nutzt auch dieses Wunder sofort, um wieder zu predigen, um wieder das Evangelium den Menschen zu bringen. Das zweite Mal also schon. Und nach dieser Geschichte, nach dieser Heilung, ist es mit der Toleranz also wirklich einmal vorbei. Und Petrus und Johannes werden eingesperrt. Die geistliche Elite setzte sie also ins Gefängnis und sie mussten sich dann eben verantworten vor der geistlichen Elite. Und auch das wiederum führte dazu, dass sich viele zu Jesus bekehrten. Also auch da wieder, Petrus nutzt wieder die Gelegenheit, um das Evangelium weiterzugeben. Also wir sehen, egal was passiert, ob was Gutes, ob was Schlechtes, es ist immer ein Grund, das Evangelium den Menschen weiterzugeben. Und was passiert diesmal? Die Gemeinde wächst noch einmal. Ja, sie ist schon bei 5.000. Manchmal steht auch 5.000 Männer. Also wir wissen gar nicht, ob nicht noch Frauen und Familien also auch noch dazu gezählt werden. Aber bleiben wir bei 5.000. Und die Unerschrockenheit, mit der eben Jesus auch predigte vor eben dem Hohen Rat, und das machte einen großen Eindruck auf sie. Und sie verboten ihnen daraufhin, die Botschaft von Jesus Christus weiter zu sagen. Ja, es geht sogar so weit, manche Übersetzungen schreiben auch, sie durften nicht mal mehr seinen Namen erwähnen. Also so stark wurde das Verbot ausgesprochen. Und hier sagt jetzt Petrus Folgendes, und das halte ich für so wichtig, weil es so ein befreiender Vers für uns ist, der uns in allen Notlagen wirklich immer hilft. Er sagt Folgendes in Apostelgeschichte 4, Verse 19 bis 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Was hier auch auffällt bei dem Vers, ist, dass er nicht auf eine direkte Konfrontation raus ist. Ja? Er sagt nämlich noch einmal, urteilt selbst, ob es recht ist vor Gott. Er sagt nicht gleich nach dem Motto, so, ja, wir sind jetzt die Christen, also was wir sagen, das stimmt, ja, und jetzt müsst ihr auf uns hören, wir haben recht. Er sagt, urteilt selbst. Gell? Und ich denke mir, das ist auch etwas, wir können niemals dazu gezwungen werden als Gemeinde, in irgendeiner Art und Weise unseren Herrn Jesus Christus zu verleugnen, ihn nicht als Gottes Sohn, als König, als Herrn zu verkünden, ihn als das anzunehmen. Wir können dazu niemals gezwungen werden. Wir können auch niemals dazu gezwungen werden, sein Gebot, sein Wort in irgendeiner Art und Weise zu verfälschen vor der Öffentlichkeit, wenn wir dazu irgendwie aufgefordert werden, sondern wir können immer zurückgeben, urteilt selbst, ob es recht ist, dass wir eurer Philosophie mehr gehorchen als dem, was uns Gott durch Jesus Christus gesagt hat. Das ist ein Vers, der soll uns Freude machen. Der darf uns in einer Tour befreien. Und es geht ja weiter. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Nochmal das Beispiel mit dem Schlauch vom Helmut letzte Woche. Es spult aus uns heraus. Wir haben zwar nicht so viel von Jesus selbst gesehen, ihn als Person, aber das haben ja die Christen nach seinem Tod auch nicht mehr. Aber wir erleben ja Christi Wirken überall auf der Welt. Wir sehen Christi Wirken in uns, in den Wundern, auch die heute noch geschehen. Wir sehen ihn in seinem Wort, ja, wir sehen ihn in der Schöpfung. Wir hören sein Wort, wir hören, was man im Namen des Herrn spricht. Also das heißt, auch wir, für uns gilt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja? Wir können es schlichtweg nicht lassen. Wir müssen. Ein Drang. Also, nun sind wir bei dem Punkt. Der Hohe Rat kann sie nicht festhalten, sondern sie dürfen zurückgehen in ihre Gemeinde, ja, zu den Iren. Und nun haben nun Petrus und Johannes und auch der Gelähmte das erste Mal gleich erfahren, beim ersten Heilungswunder, was es heißt, im Namen Christi Wunder zu tun, was es heißt, in Jesus Christus zu leben, was es heißt, ihn zu repräsentieren, ihn groß zu machen. Sie haben also genau dieselben Anfeindungen erlebt wie ihr Herr selbst. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo der heutige Bibeltext losgeht. Sie kommen also zurück in die Gemeinde nach der Verhaftung. Aber bevor wir uns den Text anschauen, möchte ich bitte nochmal für uns beten, mit uns gemeinsam. O großer Gott, wir preisen dich für deine Herrlichkeit und für deine Größe. Du füllst alles aus, du bist größer als alle deine Schöpfung, Herr. Und trotzdem bist du jetzt hier. Du bist mitten unter uns, du bist in uns, du bist hier bei diesem Gottesdienst, Herr. Und du wirst uns jetzt leiten und du wirst uns führen, Herr. Darauf können wir uns verlassen. Wir wollen dich deswegen auch darum bitten, dass du uns ein rechtes Verständnis für dein Wort schenkst, dass du uns die Ohren und die Herzen und den Verstand öffnest, Herr, um alles aufzunehmen, und dass wir aber nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern dann auch zu Tätern werden. Lass bitte wachsen in uns, was wir jetzt hören, Herr, und korrigiere alles, was irgendwie von uns da drin ist, und richte alles auf deine Wahrheit aus, Herr. Danke. Amen. Ich lese von Kapitel 4, die Verse 23 bis 37, ich lese aus Luther. Es geht um das Gebet, um Gottes Eingreifen und Einheit der Gemeinde. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jedem, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir wollen heute eben ausgehend von dem Text einmal zwei Themen uns anschauen. Das erste Thema ist: Wie reagierte die Gemeinde auf diesen allerersten Angriff, auf diese allererste Inhaftierung? Das ist das erste Thema. Und das zweite ist, waren die ersten Christen eventuell Arbeitslose und vielleicht Kommunisten? Diese beiden Themen drängen sich uns heute auf nach diesem Wort. Also das heißt die Frage, wie reagierte die Gemeinde auf den Angriff, auf den allerersten Angriff und die Verhaftung? Petrus und Johannes kommen also zurück zu den Iren. Man hört schon in dem Wort den Iren diese innige Liebe und Gemeinschaft. Und sie reagieren nicht auf die Verhaftung, so wie wir es normalerweise üblich fänden, mit einer Empörung, mit einem Wutschnauben, ja, gegen den Hohen Rat, sondern sie machen genau eigentlich was völlig anderes. Nämlich sie richten ihren Blick und ihr Herz nach oben. Sie heben es nach oben zu Gott augenblicklich und preisen seine Größe und Herrlichkeit. Sie sagen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Also Gott, der Schöpfer, ist souverän. Er ist allmächtig. Was sollen denn dagegen die Menschen ausrichten, die sich doch niemals für ihn verstecken können? Wie unnütz ist es überhaupt für uns Menschen, sich gegen diesen Gott und Herrscher aufzulehnen? Aber sie bleiben nicht beim Lobpreis, sondern sie legen das Geschehene auch gleich prophetisch aus. Sie zitieren aus dem zweiten Psalm ihres Vaters Davids, der durch den Heiligen Geist sprach. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Sie nehmen also die Verse des zweiten Psalms und sehen, dass jetzt tatsächlich bestätigt, was da passiert ist. Nämlich Vers 27. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels. Also obwohl diesmal Petrus und Johannes vom Hohen Rat verhört worden, sehen sie das Gesamte, also auch die Mittäterschaft der weltlichen Instanzen. Hier eben auch durch Pontius Pilatus und Herodes. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, der Hohe Rat zu der damaligen Zeit, das war die höchste Regierungs- und Richterinstanz, also Kollegium der Juden nach der babylonischen Gefangenschaft. Doch die Römer entzogen um 30 nach Christi ihr die Blutsgerichtbarkeit. Das heißt, sie durften zwar noch Todesurteile aussprechen, doch die Bestätigung, die Vollstreckung, die oblag dem römischen Statthalter. Und so musste auch eben Jesus getötet werden durch den römischen Statthalter. Und das Volk konnte höchstens schreien, tötet ihn. Und so wurde auch danach gehandelt. Also das war eigentlich der Grund. Also wäre Jesus 3 Jahre vorher zum Tode verurteilt worden, dann hätten sie ihn gesteinigt. Also man muss sich das mal so vorstellen, wie das auch da zeitlich zusammenpasst. Und also das sieht nun die Gemeinde ganz, ganz klar bestätigt durch den zweiten Psalm. Also die Heiden, Völker, Könige und Fürsten versammeln sich gegen Gott und seinen eingesetzten König, den Christus. Sie bekommen also mit, da schwappt eine riesig große Angriffswelle auf sie zu. Alle sind gegen Christus und gegen die, die zu ihm gehören. Und wie reagiert die Gemeinde im Gebet darauf? Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit Freimut zu reden dein Wort. Und das ist eigentlich etwas sehr Beachtliches. Sie bitten nicht etwa um eine Veränderung der Situation, ja, ihrer Lage, um ein neues System, eine neue Politik, Befreiung Israels, was auch immer, dass die Verfolgung aufhört, um eine Beendigung der Bestrafung oder sogar Verfolgung. Nein, darum bitten sie überhaupt nicht, weil das wissen sie. Im Psalm steht ganz klar, dass das unabänderlich so ist. Das kann man nicht verändern. Das ist etwas, mit dem sie rechnen mussten. Alle werden sich gegen Gott und die Seinen versammeln und sie verfolgen. Und das hat es ja immer wieder gegeben im Laufe der Geschichte und gibt es ja auch heute noch weltweit. Wir leben ja in der Zeit der größten Christenverfolgung aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja? Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das auch zu uns wiederkommt, wenn nicht der Herr Jesus Christus früher wiederkommt. Also es heißt, Auch wir können diese Tatsache nicht für uns in irgendeiner Art und Weise herunterspielen, als nicht existent. Was wollen Sie also nun? Nämlich das Evangelium mit Freimut verkünden. Sie wissen, dass die ganze Welt bergab geht, auf den Abgrund zu. Und in der Mure dieser Weltzerstörung, da treiben nun die Menschen drin, rettungslos, hilflos auf diesen Abgrund zu, auf das ewige Verderben. Und die einzige Chance, sie da rauszuziehen, ihnen zu helfen, das ist das, dass man sie mit dem Evangelium, mit dem Wort eben auf den sicheren Felsen Jesus Christus zieht. Können wir uns das bildlich wirklich vorstellen? Sie greifen mit dem Wort hinein in diesen stürzenden Fluss in die Tiefe und ziehen Menschen eben heraus durchs Evangelium. Und wenn wir uns jetzt hier so ins Spital umsehen, wo wir jetzt heute hier leben, ja, dann können wir zwei Sichten an den Tag legen. Auf der einen natürlich die Diesseitssicht, die Diesseitsperspektive. Und dann sehen wir natürlich draußen, ja, die schönen Häuser, den Sonnenschein, das schöne Grün. Ja, wir sehen die spielenden Kinder, wir erleben die Märkte, die Lokale, ja, die Urlaube, alles das können wir erleben. Ja, die Campingplätze, die Arbeit, alles können wir sehen. Aber dieses fröhliche Treiben, das war auch zu Noahs Zeiten so. Und die Sintflut aber kam. Und es wurde niemand gerettet. Alle wurden vernichtet. Nur Noah und seine Familie überlebten. Und dabei warnte Noah auch seine Mitmenschen. Doch sie verlachten ihm und glaubten ihm nicht. Wir können das Ganze aber auch aus der Ewigkeitsperspektive betrachten. Und dann wird der Blick plötzlich ein ganz anderer. Ja? Wir sehen im wahrsten Sinne des Wortes ein Inferno. Alles brennt. Die Menschen stehen in Flammen. In der Finsternis. Sie schreien. Doch niemand hört sie. Sie können nicht sterben, sondern müssen diese Qual, diese Höllenqual, bis in alle Ewigkeit ertragen. Und wenn man diese beiden Sichten hat und auf alles schaut, dann wird klar, warum die erste Gemeinde gleich gebetet hat, ja, bitte das Evangelium mit Freimut verkünden. Unter allen Umständen müssen Menschen gerettet werden. Unter allen Umständen müssen sie das Evangelium hören, müssen darin geschult werden, damit durch Gottes Gnade sich ihr Herz öffnen kann für die Rettung. Sie wissen aber noch etwas, nämlich, dass Worte oft nur Schall und Rauch sind. Das Evangelium sozusagen von oben herab zu verkünden, ohne dass sich das irgendwo im Leben bemerkbar macht, ist nicht sehr zielführend. Ja? Sondern wir verkörpern das Evangelium mit unserem Leben. Und was machen Sie? Was macht die erste Gemeinde? Sie erkennt, dass man an den Taten sieht, ob die Worte echt sind. Und so bittet die Gemeinde um Folgendes. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das Wort also muss oder musste damals besonders durch Zeichen und Wunder bestätigt werden. Allerdings eben nicht im eigenen Namen, sondern nur als Botschafter Christi. In seinem Namen sollten die Zeichen und Wunder geschehen. Und Gott reagierte auf das Gebet auch gleich mit einem Zeichen und einem Wunder. Nämlich als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wir haben hier vielleicht oftmals so ein bisschen ein Bild von Gemeinde im Kopf, so wie wir es hier kennen. Ja, so, okay, da gibt es die 12 Apostel und da gibt es eben noch andere Jünger, aber im Grunde ist das irgendwie vielleicht doch eine recht überschaubare Partie. Ja. Sagen wir mal vielleicht 100 Leute, 200 Leute. Ja. Wir haben das so ein bisschen im Kleinen im Auge. Ja. Aber es ist, wenn man mal zurückschaut jetzt in die Apostelgeschichte 4,4, dann können wir uns eine Vorstellung davon machen, wie groß diese erste Gemeinde überhaupt schon war. Nämlich, hier steht, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5.000. Hier steht, die Zahl der Männer stieg auf 5.000. Ob da jetzt noch die Frauen extra gezählt werden müssen oder nicht, will ich jetzt mal nicht dazu behaupten, ja, sondern sagen wir mal nur Männer 5.000. Jetzt können wir uns vorstellen, dass es eine wirklich echt gigantisch große Gemeinde war. Und auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie viele jetzt hier anwesend waren, denn wahrscheinlich alle 5000 waren vielleicht nicht anwesend, aber wir können uns vorstellen, dass es eine wirklich sehr große Menge war, die hier anwesend war. Denn immerhin kamen jetzt Johannes und Petrus aus dem Gefängnis frei und haben berichtet, wie es ihnen ergangen ist. Die Gemeinde hat zusammen gebetet. Also da werden schon viele dazugekommen sein. Und und schon beim ersten Pfingstwunder bekehrten sich so viele zu Christus, dass die Gemeinde auf 3000 Leute angewachsen war. Also mit jedem Wunder, kann man sagen, wuchs die Gemeinde immer stärker. Und in Apostel 2,43 steht, es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also für die Urgemeinde, wir sprechen hier wirklich von der ersten, allerersten Gemeinde, der Urgemeinde, da waren die Zeichen und Wunder große Wachstumsgründe. Die Gemeinde musste nämlich sehr schnell wachsen. Sie musste sehr schnell wachsen, damit sie überleben konnte. Denn die Verfolgung ließ ja nicht lange auf sich warten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass zu dieser Zeit, jetzt wo das hier geschieht, war noch kein einziges Wort des Neuen Testamentes geschrieben. Noch kein einziges Wort, noch kein einziger Brief. Und es brauchte also auch Zeichen und Wunder und eine sichtbare und hörbare Präsenz des Heiligen Geistes, fast so greifbar wie Jesus Christus selber, als er noch auf der Erde war. Gott setzt da so alles daran, dass diese erste Gemeinde sehr schnell anwuchs und sich ausbreitete und das Neue Testament geschrieben wurde, das bis zum heutigen Tag und bis zum Ende der Zeit uns erhalten bleiben sein wird. Jetzt fragen wir uns natürlich noch einmal, Sie beten hier, dass auch Heilungen geschehen und Heilungswunder. Die Frage ist, ist das heute noch möglich? Ist das auch heute noch der Fall, diese Heilungswunder? Und ich habe gerade gestern mit einem lieben Bruder telefoniert, ja, und der hat mir zum Beispiel erzählt, er war vor kurzem im Krankenhaus, sollte am Auge operiert werden und der wurde schon für die OP fertig gemacht. Ja. Ziemlich schwierige Operation. Und dann hat der Chirurg noch einmal gesagt, der Primar, ich möchte noch einmal letztes Mal einen Scan machen, wie das Auge jetzt ausschaut. Nicht? Und er hat das gemacht. Und was war? Das Auge war geheilt. Ja. Und der Arzt hat dann gesagt, dieser gestandene Chirurg, ja, hat gesagt, in seinem ganzen Leben hat er das noch nie erlebt. Und natürlich der liebe Bruder hat gleich gesagt, ja, Herr, unser Herr Jesus Christus heilt auch heute noch. Auch heute gibt es noch Wunder von ihm. Und da hat der Primar nicken müssen, sagen müssen, ja. Also auch da wieder das Beispiel, ja, egal in welche Situation wir geraten, wir haben immer einen Grund, den Herrn zu preisen und zu loben. Also das heißt, es gibt diese Heilungswunder heute noch. Wahrscheinlich kennt jeder von euch irgendwie jemanden, der sowas erlebt hat. Aber wir sollen auch natürlich im Namen Christi für die Kranken beten. Und wer das alles noch nicht so glaubt, ja, dem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir einen wunderbaren Text haben im Jakobusbrief 5. Also wir haben alle die Möglichkeit, neben der medizinischen, diätischen, psychologischen und sonstigen Behandlung, die ja Gott auch einsetzt, um uns zu helfen und zu heilen, haben wir noch Verheißung, danke, Zusage, ihr macht's gut mit, danke. Jakobus Kapitel 5, Vers 14. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also das ist ein Fakt und der gilt bis zum Ende der Zeit. Und das dürfen wir auch ruhig machen. Es ist also auch Aufgabe der Ältesten und wer das jetzt noch nicht weiß, der weiß es jetzt. Also wir dürfen uns alle wirklich, wenn wir Beschwerden haben, an unsere Ältesten wenden und sie werden für uns beten, die Hand auflegen, uns mit Öl salben und Gott wird dann tun, was immer er tut.
Wir haben das auch schon oft gemacht, das passiert nur nicht öffentlich.
Genau. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, einfach nochmal daran erinnert werden, dass das immer möglich ist. Sehr schön. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Waren die ersten Christen eventuell Arbeitslose oder gar Kommunisten? Es ist nämlich auffallend, diese Frage, ihr werdet gleich sehen, warum ich die so formuliere, ist etwas provokant. Ja? Innerhalb von wenigen Kapiteln wird es das zweite Mal erwähnt, wie die erste Gemeinde zusammenlebt. Ja? Das erste eben in Apostelgeschichte, die Kapitel 2, die Verse 44 bis 46. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Zu diesem Zeitpunkt, wo das geschrieben war, ja, bestand die Gemeinde aus ungefähr 3000 Geschwistern. Also schon eine Riesengemeinde. Ja. Und jeden Tag kommen weitere dazu. Und im Kapitel 4 wird es nochmal das gleiche ähnlich beschrieben. Ja. Nämlich Kapitel 4, Verse 32 bis 35. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jedem, was er nötig hatte. Hier sind wir jetzt aber schon bei einer Mindestzahl von 5000 Gemeindegliedern. Also eine riesige Gemeinde. Jetzt fragen wir uns nochmal, also wie oft oder wo, wie trafen sie sich? Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Also nochmal täglich im Tempel treffen und dann noch eben täglich zu Hause das Brot brechen, also auch Mahlzeiten feiern und so weiter, beten, Lobpreisen singen, was auch immer. Jetzt stellen wir uns mal vor, alleine wir hier, die wir hier sind, wir würden das bei uns einführen wollen. Wir sagen, okay, wir treffen uns täglich um 9.30 Uhr zum Morgengottesdienst, der dauert immer bis mit Kaffee bis 12 Uhr anschließend, ja. Gehen dann danach natürlich nicht nach Hause, sondern wir gehen danach teils auf die Häuser auf, wo dann natürlich gekocht wird und wo dann gegessen wird und gebetet wird. Ja. Wir können uns vorstellen, dass der Tag gleich mal um ist, oder? Ohne, dass wir zu irgendwas gekommen sind. Wir stellen uns aber mal vor, es sind 5000 Geschwister zu dem Zeitpunkt, mindestens. Nochmal, wenn wir die Frauen dazu... Herbig, was sagst du? Kommen die Frauen noch dazu oder meinst du... Denkst du, kommen noch dazu, gell? Okay. Dann könnt ihr euch vorstellen, die Gemeinde ist noch viel größer. Jetzt wissen wir aber, dass die auch alle gearbeitet haben, oder? Dass die Fischer waren und, was da, und jeden Beruf gehabt haben. Also wie soll es dann überhaupt noch mit der Arbeit gegangen sein? Deswegen nochmal die etwas provokante Frage, waren die alle arbeitslos? Aber dazu kommen wir noch. Also noch einmal, in der ersten Christengemeinde ist es dann auch so gewesen, dass einige wirklich Mangel gehabt haben, vielleicht eben, weil sie nicht arbeiten gehen konnte. Und so erklärt das auch, warum etliche ihr Land und ihre Häuser verkauft haben, ihre Äcker, ja, weil sie das Geld gebraucht haben, um diesen ganzen Apparat irgendwie zu versorgen. Und jetzt möchte ich, man könnte jetzt über den, was jetzt hier kommt, könnte man eine eigene Predigt machen über den Barnabas, mache ich jetzt aber nicht. Ja. Ich möchte nur kurz erwähnen, weil wir werden ihn noch in anderen Predigten oft hören. Barnabas wird uns jetzt über die ganze Apostelgeschichte begleiten, nämlich Josef, den die Apostel Barnabas, also Ermutiger oder auch Tröster nennen, war einer eben von denen, die ein Stück Land verkauft haben, um das Geld der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Und ich freue mich schon darauf, dann von ihm mehr zu hören. Also, es verkauften manche Teile ihres Landes oder Häuser zum Wohle der Gemeinde. Aber das geschah freiwillig. Wir haben es schon einmal in einer Predigt gehabt. Ja. Ich wiederhole es nochmal. Es war freiwillig. Niemand musste etwas verkaufen. Wie wir auch gleich im nächsten Kapitel sehen werden, als Petrus zu Hananias und Sapphira spricht. Denn sie hatten auch ein Stück Land verkauft und eben einen Teil des Erlöses, den Aposteln vor die Füße gelegt, aber behauptet, es wäre der ganze Betrag gewesen. Sie haben also die Apostel belogen. Und dann sagt eben Petrus darauf in der Apostelgeschichte 5, 4, hättest du nicht den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Und auch Sapphira belog die Apostel und damit Gott. und beide mussten augenblicklich sterben. Wir sehen also hier, das Verkaufen und das Geben geschah auch in dieser allerersten Gemeinde absolut freiwillig. Und das ist völlig anders wie eben beim Kommunismus oder Sozialismus, wo eine Enteignung weitestgehend verordnet wird. Und wie sehr Eigentum auch schon im alten Judentum geschützt wurde, das können wir daran erkennen, dass von den 10 Geboten alleine 3 das Eigentum schützen. Nämlich das 7., das 9. und das 10. Das 7. heißt, du sollst nicht stehlen. Das 9., du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und das 10., du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist. Also wir sehen, Eigentum ist hochgradig geschützt. Und die Bibel ist auch voll mit Vermögenden und mit Armen. Das ist wohl auf dieser gefallenen Welt einfach eine Grundvoraussetzung oder eine Folge dieser gefallenen Welt. Und auch in der ersten Gemeinde waren diese Unterschiede nicht real aufgehoben, denn es verkaufte ja nicht jeder alles, sondern viele dienten ja auch mit ihrem Gut und mit ihrem Habe. Und es brauchte ja auch Häuser, wo sie sich versammeln konnten. Es brauchte ja die ganzen Plätze. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, wie verrückt wäre denn eine Gemeinde gewesen, ja, im Geiste Gottes, wenn alle gesagt hätten, wir verkaufen alles, was wir haben, haben dann zwar einen Riesenhaufen Geld, aber können es nirgendwo mehr treffen, können nicht mehr miteinander essen, können nichts mehr machen. Ja. Also insofern war es sehr vernünftig, dass man genau auch ausgesucht hat, dass man auch nur so viel verkauft und auch nur die was verkaufen, ja, die genug haben, sodass eben damit eben diese Gemeinschaftstreffen finanziert werden konnten. Und jetzt stellen wir uns nochmal die Frage, Sie haben ja hier auch gesagt, nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und das ist eben der große Unterschied. Der Unterschied auch zu den Menschen von Welt, ja? Nämlich diejenigen, die etwas besaßen oder auch die wir heute etwas besitzen, sind nicht mehr wirklich Eigentümer dessen, was wir haben. Wir sind zwar vor dem weltlichen Gesetz, ja, aber nicht vor Gott, sondern wir sind schlichtweg nur Verwalter. Alles gehört Jesus Christus. Wir gehören uns ja nicht mehr uns selbst. Unser Leben gehört ja Jesus Christus. Es gibt für uns Christen kein Eigentum mehr in dem Sinne, ja. Das Einzige, was wir eigen nennen können, das ist Jesus in uns. Aber auch nur aufgrund seiner Verheißung. Aber alles, was wir haben, dient dem Gemeinwohl. Ja? Und das ist aber eine Frage auch der persönlichen oder der Situation der Gemeinde. Wenn die Gemeinde in einer Verfolgung in eine enge Situation kommt, dann wird es bei uns ähnlich ausschauen. Auch dann werden wir auch schauen, dass wir Teile unseres Hab und Guts eben verkaufen, veräußern, um damit eben die armen Geschwister aus der Gemeinde zu stützen. Nur wir haben die Situation heute nicht. Es geht keinem von uns wirklich schlecht. Ja? Aber noch einmal, uns gehört nichts und gleichzeitig alles. Denn wer Jesus hat, hat alles. Jetzt die nächste Frage, warum überhaupt hat diese erste Gemeinde auf diese Weise gelebt? Warum diese Form des Zusammenlebens, diese enge Form des Zusammenlebens? Und die Antwort finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 und 4, nämlich in Kapitel 2, die Verse 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und in 4,33 steht, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Sie blieben also beständig in der Lehre der Apostel und deswegen auch in der Gemeinschaft der Apostel. Wenn man es genau nimmt, war diese erste Gemeinde eine gigantische, intensive Bibelschule. Sie wurde geleitet von den Männern, die Jesus Christus 3 Jahre lang kaum von der Seite gewichen waren, also von den besten Lehrern überhaupt. Sie zählt 5000 Gemeindeglieder, die Frauen nicht dazu gerechnet, und sie wurden faktisch Tag und Nacht gelehrt. Die Frage ist doch, warum? Das haben wir schon gesehen. Gleich zu Anfang hat sie die Verfolgung abgezeichnet. Und was hat Jesus gesagt den Aposteln in der Bergpredigt, Matthäus 5, die Verse 10 bis 12? Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt, sagt hier unser Herr Jesus. Was bedeutet Gerechtigkeit? Römer 3, 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Wer also an Jesus Christus nach der Schrift und durch Gottes Gnade glaubt, ist gerecht und wird wegen dieses zeugnishaften Glaubens verfolgt. Und darum kann er sich auch selig preisen. Ja? Darum dürfen wir fröhlich sein und jubeln, denn so wurden die Propheten auch schon verfolgt. Die Apostel haben also gesehen, wie es ihrem Herrn ergangen ist und warum sollte es bei ihnen dann einfach anders sein? Petrus ist sogar prophezeit worden, welchen Märtyrertod er sterben wird. Und die Apostel wissen, dass sie nicht viel Zeit haben würden. Den Vorgeschmack auf die Verfolgung haben sie jetzt schon erlebt. Ja? Und es ist ihnen ausdrücklich verboten, im Namen Jesus Christus überhaupt zu lehren oder ihn überhaupt zu erwähnen. Und deswegen musste jetzt alle Kraft darauf verwendet werden, so schnell wie möglich das Evangelium zu verbreiten und so schnell wie möglich den Gemeindewachstum zu gewährleisten. Es mussten schnell Tausende zu Christen voll des Heiligen Geistes werden, die in der Lage waren, das Evangelium zu retten, auch wenn man sie verfolgen und töten würde. Wir wissen noch einmal, es war die allererste, die einzige christliche Gemeinde auf der Welt. Wenn da eine Bombe eingeschlagen wäre, wäre alles weg gewesen. Nicht? Also Gott musste dafür sorgen, dass die Gemeinde schnell wächst, groß wird. Ja? Denn nach ungefähr einem Jahr wurde dann Stephanus gesteinigt. Und nach dieser Steinigung, der wurde nach einer Predigt übrigens gesteinigt, und diese Predigt, mal auch ganz interessant, ist die längste Predigt in der ganzen Apostelgeschichte. Und er wurde gesteinigt und damit begann auch die Christenverfolgung. Und nun ist es soweit, die Gemeinde muss auf einen Schlag in die ganzen umgegenden Gebiete fliehen. Sie fliehen überall hin, sie fliehen vor der Verfolgung und gründen neue Gemeinden. Nur die 12 Apostel blieben noch in Jerusalem. Ja? Also wir sehen nochmal, das Ganze hat Sinn gemacht. Es hat Sinn gemacht, dass die Gemeinde gesagt hat, es gibt nur ein vorrangiges Ziel, wir müssen uns zusammentreffen, jeden Tag. Ja? Unser Hab und Gut verkaufen wir, soweit es notwendig ist. Wir tun das ganze Geld zusammen, wir versorgen uns, wir wollen lernen, Tag und Nacht von den Aposteln lernen, weil die Zeit kommen wird, wo wir fliehen müssen. Und dann muss das Evangelium raus in die Welt. Das war der Grund für dieses extreme Beispiel des Zusammenlebens der ersten Gemeinde. Und natürlich nochmals, habe ich eh schon vorhin gesagt, ja, das Evangelium musste geschrieben werden. Es durfte also wirklich, die Leute mussten bewahrt bleiben, damit die Schrift, damit das Neue Testament geschrieben wird. Wir können, auch wenn wir jetzt sagen müssen, wir müssen nicht so leben wie die erste Gemeinde, trotzdem sehr viel von ihnen lernen. Ja? Nämlich ganz wichtig ist, dass wir uns nicht als Eigentümer unserer Güter sehen, sondern eben als treue Verwalter. Und das ist eine große Verantwortung, gerade für die auch, die viel haben. Das andere ist aber noch etwas. Ja? Wir lernen die evangelistischen Predigten von ihnen, der Apostel. Denn es sind in erster Linie nicht, wie wir es so kennen, ja, so Liebespredigten, ja, sondern es sind in erster Linie Rettungspredigten. Es geht um Rettung. Im Namen Jesus Christus, ich wiederhole das gern noch einmal, steckt schon das Programm. Der von Gott eingesetzte König rettet. Den Menschen wird ihre Verlorenheit klargemacht und dass es nur einen Namen gibt, in dem Menschen gerettet werden müssen vor dem Gericht und der ewigen Verdammnis. Und jetzt werfen wir noch mal einen kurzen Blick auf diese ersten Predigten in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2,40. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Apostelgeschichte 3,19 zum Volk nach der Heilung des Gelähmten. Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Apostelgeschichte 4,12, Petrus beim Verhör des Hohen Rates. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Apostelgeschichte 10,42 von den Heiden im Hause des Cornelius. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Also wenn wir uns anschauen, wann immer die Apostel die Gelegenheit gehabt haben, sie haben sie ja dauernd gehabt, ja, das Evangelium zu verkünden, dann ging es darum, lasst euch erretten vor dem drohenden Gericht. Und ich halte das für einen schweren Fehler, dass diese Form der Verkündigung bei uns so stark nachgelassen hat. Denn mit der Liebe Gottes kann man zwar eine nette Stimmung erzeugen, aber dass sich Menschen tatsächlich zu ihrem Retter bekehren, ist dadurch kaum, auch nur irgendwie, zu gewährleisten. Ja? Wir sollten uns auf das zurückbesinnen, was die Bibel uns lehrt, wie Evangelisation und wie Predigt aussieht. Und jetzt sagen natürlich einige von uns, das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Wir dürfen den Menschen heute nicht mit dieser Botschaft kommen. Die Sache ist aber folgende, was wir verkündigen, das war noch nie zeitgemäß, auch damals nicht. Ja? Es sollte auch nie den Ohren schmeicheln. Unsere Verkündigung, der Herr Jesus Christus soll nicht den Ohren schmeicheln. Ja? Sondern es soll auch nicht den Sünder in einer falschen Sicherheit wiegen. Sondern es muss den Menschen erschüttern, damit er mal darüber nachdenkt, wer wir auf dieser Welt sind und dass das Gericht kommt. Und dass wir jetzt die Chance haben, diesem Gericht zu entgehen, indem wir unser Leben ganz und gar unserem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade, im Gebet uns auf den Weg machen. Uns ist geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter bestimmt ist, der Lebenden und der Toten. Das ist uns geboten. Das müssen wir uns mal überlegen. Und die Frage ist natürlich, wann tun wir das? Können wir irgendwo erkennen, jetzt bei uns, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, dass wir das tun, dass wir so leben, dass wir dieses Gebot erfüllen? Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie unheimlich kreativ mit dem Geist Gottes die erste Gemeinde war, um von den Aposteln zu lernen, eine riesige Bibelschule zu erhalten in der damaligen Zeit, in der Verfolgung auch neue Gemeinden zu gründen. Sie wussten, bei ihrer Botschaft geht es um Leben und Tod. Und das hat sie zu allem angetrieben. Und zwar, es geht dabei um das ewige Leben und den ewigen Tod in der Verdammnis. Jetzt können wir sagen, naja, wir sind ja heute nicht mehr so kreativ. Aber schauen wir doch mal uns die Warner unserer heutigen Zeit an. Sehen wir uns doch mal an die Klimaaktivisten. Ja? Wie sie kreativ vor der Klimaapokalypse warnen, an die sie glauben. Ja, alles auf die Straßen kleben, Kunstwerke beschütten, was auch immer. Es ist voll. Diese Leute sind kreativ, sind sehr kreativ, weil sie vor einer Klimaapokalypse warnen. Wir warnen vor dem ewigen, von ewigen Verdammnis. Wir haben tausendmal mehr Gründe, aktiver zu werden. Oder eben diejenigen, die an die Pandemie geglaubt haben. Was haben sie nicht alles sich einfallen lassen, um davon die Menschen zu überzeugen, dass das eine tödliche Weltseuche ist und wir müssen alles dran setzen, dass alle Maske tragen und geimpft sind. Sie haben es auch geschafft, die ganze Welt mit ihrem Glauben ja, aus den Angeln zu heben. Nicht? Es gibt es noch ganz andere Beispiele, ich will jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, aber man braucht hier nur gucken, für was heute gewarnt wird und wir sehen, wie kreativ diese Menschen eben warnen. Und sie waren alle vor etwas Zeitlichem. Klimaapokalypse, Weltseuchen, reaktionären, ewig gestrigen Weltanschauungen, die wir Christen ja haben. Nicht? Treue, Familie, Ehe. Aber das sind alles Peanuts, also kleine Nüsschen im Vergleich dazu, vor dem Christen warnen müssen. Nämlich vor Gottlosigkeit, vor Sünde und Gericht und ganz besonders vor der ewigen Verdammnis. Und dafür müssen wir uns aber weder festkleben, wir müssen dafür keine Kunstwerke zerstören, Wir müssen nicht mit zeitlichen Katastrophenszenarien um uns schlagen, uns auch nicht schrill verkleiden und über die Straßen tanzen. Das müssen wir alles nicht machen. Sondern, was wollen wir? Apostelgeschichte 4,29. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Unsere Aufgabe ist es, nach allen erdenklichen Möglichkeiten das Wort Gottes zu predigen. Wir sind das Licht und das Salz in dieser Welt. Und wir sind das dann, wenn wir diese Welt ganz klar und deutlich mutig mit dem Evangelium der Gnade und Rettung erreichen. Und wenn dann die Verfolgung kommt, wenn wir etwas anderes lehren als das, was wir lehren sollten, und man wirft uns dann Folgendes vor: Lüge, Aberglaube, Religionsdelikte, Störung öffentlichen Friedens, Volksverhetzung, Panikmache, Diskriminierung und Fundamentalismus oder was auch immer, so dürfen wir jubeln und uns freuen. Denn dann sind wir tatsächlich in der Nachfolge Christi und der Apostel und alle seiner Jünger und der Propheten. Die Bibel sagt, dann dürfen wir jubeln und uns freuen. Und wenn man uns dann verbietet, über das Gericht zu reden, dann ist es an uns, so wie Petrus und wie Johannes, zu antworten: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass sie euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Amen.